Einen wunderschönen guten Morgen euch. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder hier in Altensteig sein darf. Für mich eine ganz besondere Gemeinde, weil ich hier meine Berufung irgendwie mitbekommen habe. Als ich zum ersten Mal auf den Philippinen-Einsatz hier mit Christ for Asia gegangen bin und ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Jahr, 25 Jahre später, durfte ich jetzt im Winter mit meiner ganzen Familie, mit meinen drei Kindern, mit meiner Frau nochmal in Cebu sein. Und ihr solltet eine Sache immer wirklich, wirklich niemals vergessen. Also den Manuel, den ihr da in Cebu habt, der ist pures Gold. Ihr wisst gar nicht, was der dort tut, wie der das schafft, Filipino und Deutsch zu sein, zu leiten und trotzdem alle mitzunehmen, sich dabei ein Riesenherz für die Kinder zu bewahren und trotzdem zu gucken, dass der ganze Laden läuft. Das ist wirklich ein Geschenk Gottes, was ihr da in den Philippinen habt. Und da ist Generation um Generation von jungen Menschen, die dort aufwachsen. Und ich habe die Geschichten gehört. Ich habe einige von den Kindern, die schreiben uns immer noch. Für manche bin ich jetzt Papa. Richtig cool. Wir planen tatsächlich jetzt auch im Januar nochmal hinzugehen. Und wenn man dann denen zuhört, den Kindern, ne, wie die irgendwie in diesen Vierteln, in die wir dann auch reingefahren sind, weil das jetzt mittlerweile in den Philippinen auch wieder geht, wie die da wirklich unter Brettern hausen und da noch ihre Familien sind. Und jetzt sind sie bei Christ for Asia, ne, und lernen Gott als Papa kennen, sind versorgt, haben Familie gefunden, Schule, Ausbildung. Leute, das ist der Wahnsinn. Ne? Und mit jedem Weihnachtsgeschenk, das ihr da hinschickt, mit jedem Euro, den ihr gebt, mit jeder neuen Reise, die dorthin stattfindet, stärkt ihr diese Arbeit. Und ich hoffe, dass es die auch in 50 Jahren noch gibt, wirklich. Das ist unglaublich, was aus eurer Gemeinde da entsteht. Dürft ihr euch selbst oder Gott oder wem einen Applaus geben? Für mich hat mein Sonntagmorgen heute schon richtig cool angefangen. Ich habe bei Markus übernachtet. Da habe ich gestern noch ein gutes Glas Rotwein gekriegt. Und dann, ob ihr es glaubt oder nicht, Egenhausen, das scheint wirklich ein besonderer Boden zu sein. Ich bin heute Morgen in mein Auto gestiegen und ich konnte es nicht fassen. Mein Tank war auf voll. Und er war nicht voll. Der war gestern, da waren schon Strich weg und ich bin ja von Karlsruhe schon hergefahren. Heute Morgen stehe ich vor meinem Auto, mache das Ding an, mein Tank ist voll. Dann habe ich mich so erinnert, ich habe ja gestern beim Männertag darüber gesprochen, dass Gott einem manchmal einfach Gutes tun will. Aber dass es dann bei einem persönlich machen will, das vergisst man dann manchmal. Und dann bin ich da und gedacht, doch, nach Altensteig komme ich wieder, dürft mich gerne wieder einladen, wenn hier solche Sachen passieren. Mega cool. Ihr Lieben, ganz kurz, um mich vorzustellen, ich heiße Gernot Elsner, ich komme aus Karlsruhe und wir haben in den letzten 15, 16 Jahren in Karlsruhe einen Dienst aufgebaut, der heißt Gospel Tribe. Das ist eine Bibelschule und Missionseinsätze organisieren wir. Wir haben tatsächlich jemand aus eurer Gemeinde gerade in der Bibelschule, die Johanna, die sitzt hier irgendwo, ich weiß nicht wo genau. Und jetzt hat Gott es uns aufs Herz gelegt, dass wir eine neue Schule starten und da muss man fast vorsichtig sein, weil manche Leute, die verstehen das falsch. Die neue Schule, die wir starten, ist auf Mallorca. Jetzt würde der ein oder andere sagen, ja, doch, den Ruf würde ich von Gott auch hören. Slum, Philippinen, Mallorca, Touristenzone, ja, das könnte der Herr sein. Aber für uns verbindet sich das wirklich mit einer riesengroßen Vision. Mallorca hat jährlich 15 Millionen Touristen. Die haben eine knappe Million Menschen, die dort leben, aus über 150 Nationen. Und wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass Gott uns eine riesengroße Gnade gibt, dass wir wirklich jeden Sommer viele, viele Tausende, und ich glaube, es wäre sogar nicht mal eine Übertreibung zu sagen, Zehntausende Menschen mit dem Evangelium erreichen. Und wir sind einfach Jahr für Jahr baff. Und jetzt haben wir uns entschieden, okay, wir wollen dort eine Schule starten, die beginnt jetzt im April, eine 5-monatige internationale Missionsschule. Und dazu möchte ich euch ein kurzes Video zeigen, bevor wir in die Predigt gehen.
Im April 2023 ist es endlich soweit. Die Reach Mallorca School auf Mallorca wird starten. Herzlich willkommen zu Reach Mallorca School. Hier leben wir gemeinsam
Wir haben Gemeinschaft, wir werden gemeinsam Teachings haben, wie wir Jesus ähnlicher werden können und seinen großen Missionsauftrag ausführen können und setzen das auch gleich praktisch um, indem wir Outreaches machen auf der ganzen Insel in verschiedene Zielgruppen hinein.
Unsere Schule besteht aus zwei Phasen, einer Lehrphase und einer Einsatzphase. In den ersten zwei Monaten wirst du jede Woche einen Sprecher von irgendwo aus Europa haben, der dich in wichtigen Prinzipien der Jüngerschaft, Bibelverständnis und Evangelisation trainieren wird. In der Einsatzphase wirst du für drei Monate in Zusammenarbeit mit den spanischen Gemeinden versuchen, hier auf der Insel Einwohner zu erreichen oder Touristen hier am Strand durch Aktionen, die wir uns selber überlegen und umsetzen.
Alright. Also, wenn ihr im April noch nichts vorhabt oder irgendjemand kennt, wo ihr denkt, für den könnte das was sein, dann schickt ihn mal auf die Webseite Reach Mallorca. Ich beende meinen Werbeblock noch mit einer kurzen Info. Wir haben vor 2-3 Jahren, das heißt, da steht wir, Tina, Barbie, Gern und Elsner drauf. In Wahrheit habe ich keinen einzigen Buchstaben geschrieben. Wir haben ein Buch geschrieben und das heißt, Gott kommt auch zum Ballermann. Und da sind einfach ein paar Geschichten drin, was wir auf unseren Missionseinsätzen in den letzten Jahren erlebt haben. Und das Coole ist, eine junge Frau, die in diesem 7-köpfigen Team ist, das jetzt die Schule starten wird, die hat dieses Buch auf einer Webseite gesehen, ich glaube vom Hensler Verlag, von SCM Medien, und hat eigentlich ein Geburtstagsgeschenk für ihren Vater gesucht. Und hat sich gedacht, ach, das kaufe ich mir. Hat sich für uns, bei uns an der Bibelschule angemeldet, hat die Bibelschule gemacht, war jetzt auf dem Mallorca-Einsatz dabei und jetzt ist sie Teil von dem Einsatzteam, von dem Bibelschulteam. Das freut mich natürlich riesig. Diese Bücher liegen da hinten und ihr dürft euch einfach eins wegnehmen gegen Spende. Ihr Teenager, ihr seid ja super arm, dann gebt irgendwie 10% von eurem knickrigen Taschengeld, ich weiß nicht, 1,20 Euro oder so. Wenn du gar kein Geld mehr hast, dann darfst du dir auch umsonst eins wegnehmen. Es gibt 20 Bücher, legt das rein, was ihr auf dem Herzen habt. Alright, als geistlicher Mensch und guter Prediger, der ich sein will, habe ich natürlich gebetet, bevor ich hierher gekommen bin heute. Und habe mich so gefragt, Gott, was ist das, was du der Gemeinde hier heute Morgen sagen möchtest? Ich bin nämlich davon überzeugt, dass jede Predigt, die man hält, dass die irgendwie dieses Element enthalten sollte, wo man sagen kann, hey, ich habe Gott gehört und ich glaube, das soll ich den Leuten hier zusprechen. Und mir kam dann einfach im Gebet so ein Wort von Gott und es hat sich erstmal so ein bisschen antik angehört. Also das sind jetzt nicht die Worte, in denen ich normalerweise denke. Er hat gesagt zu mir, die alten Quellen wieder entdecken. Also ich sitze jetzt normalerweise nicht so auf der Couch und denke über alte Quellen nach, aber das kam mir wirklich so ins Herz, die alten Quellen wieder entdecken. Dass ich das euch sagen soll. Und dann habe ich so überlegt, wo habe ich in meinem Leben irgendwie schon mal Kontakt gehabt mit Quellen? Und dann fiel mir eine Reise ein, die ich vor ein paar Jahren mit meinem Sohn nach Äthiopien gemacht habe, als Teil von einem Missionseinsatz. Und da ist mir aufgefallen, dürft ihr gerne mal das Bild anwerfen, in Äthiopien habe ich überall Kinder gesehen, nicht älter als 7, 8, 9, 10, die saßen auf so einem Eselkarren, müsst ihr euch vorstellen, vorne ein Esel oder ein Pferd und dann so ein Holzkarren hinten dran und da standen unendlich viele Behälter, gelbe Behälter drauf. Und es war mitten am Vormittag, ich habe gedacht, sag mal, sind die Kinder nicht in der Schule? Und dann haben die mir das erklärt, in Äthiopien gibt es so viele Orte, wo es kein Grundwasser, kein sauberes Wasser gibt, dass die Kinder, anstatt in die Schule zu gehen, ihren Eselkarren spannen, dann mehr oder weniger für die ganze Community gelbe Behälter aufladen, 2 Stunden irgendwo hinfahren, da das Wasser einfüllen und mit diesem Wasser dann wieder zurück. Das heißt, Eine der besten Strategien, wenn du in Äthiopien Kinder in die Schule bringen willst, ist, dass du dort, wo sie zur Schule gehen sollen, so einen Brunnen gräbst, weil dann können die Arbeit und Schule miteinander verbinden. Und jetzt ist es ja so, dass den Eltern in Äthiopien auch wichtig ist, dass ihre Kinder was lernen, aber die Priorität, sauberes, frisches Wasser zu haben, die siegt, weil das nochmal eine Spur wichtiger ist. Äthiopien ist relativ trocken an vielen Stellen, aber jetzt stellt euch mal vor, du bist wirklich in der Wüste. Viele der biblischen Geschichten, die spielen ja in der Wüste, im Sinai, in diesen Gebieten. Und da wird dir auf einmal bewusst, Wasser ist absolut essentiell. Ein Ort zu finden, wo du Wasser findest, das ist kein Luxus, das ist pures Überleben. Du brauchst das Wasser, um deine Tiere zu tränken. Du brauchst das Wasser, damit du als Familie wachsen kannst. Wasser ist Leben. Und irgendwie ist das ja auch so ein biblisches Bild, ne? Dass Jesus sagt ja mal, wenn wir an ihn glauben, dann werden Quellen des lebendigen Wassers aus uns herausfließen. Er selber spricht davon, dass er das Wasser des Lebens ist. Wasser ist etwas sehr, sehr Wichtiges und Essentielles. Und jetzt mache ich einen ganz kurzen Sprung. Ich komme gleich zurück zu diesem Wasserbild und was ich glaube, was Gott dazu euch sagen möchte. Ich habe so drüber nachgedacht und es war auch gestern ein Stück weit das Thema von unserem Männertag, dass wir in nicht besonders einfachen Zeiten leben. Und ich habe dann auch im Gespräch hier mit euren Leitern irgendwie mitbekommen, dass alles, was durch die Corona-Krise durcheinander gekommen ist, dass das immer noch nachwirkt. Wir haben im letzten Jahr viel Zeit im Ausland verbracht, deswegen haben wir vieles, was in Deutschland passiert ist, so gar nicht richtig mitbekommen oder nicht so gespürt. Aber diese Corona-Geschichte, die wirkt nach auf ganz verschiedene Weise. Und letztendlich ist es ja so, dass die Corona-Krise nicht nur irgendeine Krise war, sondern sie hat sich ja angeschlossen an die Finanzkrise und an die Flüchtlingskrise und dann kam jetzt die Corona-Krise und jetzt kommt die Klimakrise und es kommt die Ukraine-Krise. Ihr müsst euch mal in die Leute reinversetzen, die hier sitzen und unter 20 sind. Die haben noch kein Jahr ihres Lebens erlebt ohne Krise. Da bist du 2001 geboren, bist heute 21, da ging es los mit September 11 in Amerika und dann Immobilienkrise, Finanzkrise und dann der arabische Frühling. Also wenn ich jetzt 20 wäre und ich würde so auf mein Leben zurückkommen, dann hätte ich keinen Tag ohne Krise. Und ich glaube, dass diese Krise, die Corona-Krise vor allem, ich gehe da nachher noch ein bisschen mehr ins Detail, dass die dafür gesorgt hat, dass diese Quellen, dieses lebendige Wasser, das wir brauchen für unseren Glaubensleben, dass das wie so ein bisschen zugeschüttet wurde. Also müsst ihr euch vorstellen, ne, Corona-Krise, auf einmal gab es keine Gottesdienste mehr, du darfst mit niemandem mehr Kontakt haben, Beziehungen sind auf runtergefahren worden, du hast angefangen, dich zu streiten, weil der andere eine andere Meinung hat als du. Ja, sollte man überhaupt Gottesdienste machen, wenn überhaupt nur noch Livestream, als Hauskreistreffen ist eine Todsünde. Und alles, wo du lebendiges Wasser irgendwie greifen konntest, das war irgendwie wie so zugeschüttet. Und das sind so Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Und da habe ich gedacht, was für eine Bibelstelle kenne ich denn, wo es irgendwie geht um lebendiges Wasser und was Gott damit machen möchte und vielleicht auch wie eine Krise und ein Angriff, das zuschüttet. Und dann ist mir eine eingefallen. Und da habe ich dann gelesen, habe gemerkt, das ist das für heute Morgen. 1. Mose 26, ab Vers 12. Und ich mute euch das jetzt einfach mal zu, dass ich 12 Verse am Stück lese. Geht es noch? Jugend, ist das von der Attention Span noch okay? Ja, mega, super, alles klar. Jetzt hört mal zu, einfach mal wirken lassen. In einem Jahr erntete Isaak das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte. Also Isaak ist der Sohn von Abraham, das kriegen wir noch hin so. Bibelwissen 1.0, okay. In jenem Jahr erntete Isaak das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte, denn der Herr segnete ihn, so wie mich heute Morgen mit meinem Auto. Sein Besitz wuchs ständig, sodass er bald ein sehr reicher Mann war. Er besaß, und das ist jetzt irgendwie so der Bumper, große Ziegen, Schaf- und Rinderherden sowie zahlreiche Knechte und Mägde. Also das mit den Knechten und Mägden, daran kann man sich gewöhnen, vor allem wenn ihr Teenager seid, habt ihr das ja noch zu Hause. Und das mit dem Reichtum, das Ziegen, Schafe, das muss man halt irgendwie übersetzen in die heutige Zeit. Ne? Nice Hütte und cooles Auto. Dem Isaak ging es richtig gut. Und dann begann die Krise. Darum beneideten ihn die Philister. Die Philister sind so die Paradefeinde von Israel in der Bibel. Auch das nur so als Randnotiz. Und jetzt, die Jungs, sie schütteten alle Brunnen, die Abrahams Knechte einmal gegraben hatten, mit Erde zu. So nachts kamen die Philister und haben gewusst, der Abraham, der braucht für seine Viehherden Wasser. Und dann haben sie angefangen zu buddeln und die Brunnen zugeschüttet. Sogar Abimelech forderte Isaak auf, wegzuziehen. Siedle dich woanders an, denn du bist uns zu mächtig geworden, sagte er. Also verließ Isaak die Stadt und schlug seine Lager im Tal von Gera auf. Dort hatten die Philister nach Abrahams Tod alle Brunnen, die er graben ließ, mit Erde zugeschüttet. Also es scheint irgendwie wichtig zu sein, innerhalb von wenigen Sätzen wird das zweimal betont, dass die Brunnen zugeschüttet haben und damit die Quellen. Und jetzt kommt Isaak. Isaak ließ die Brunnen wieder ausgraben und gab ihnen dieselben Namen, die sein Vater ihnen damals gegeben hatte. Während Isaaks Knechte im Tal gruben, stießen sie auf eine unterirdische Quelle. Sofort waren die Hirten von Gera zur Stelle und beanspruchten sie für sich. Das Wasser gehört uns, riefen sie. Darum nannte Isaak den Brunnen Essek Streit. Seine Leute gruben an einer anderen Quelle einen Brunnen und erneut gerieten sie mit den Hirten von Gera aneinander. Darum nannte Isaak den Brunnen Sitna Anfeindung. Danach zog er weiter und ließ zum dritten Mal einen Brunnen ausheben. Diesmal gab es keinen Streit. Jetzt können wir uns ungehindert ausbreiten, denn der Herr hat uns genug Raum gegeben, sagte er. Deshalb nannte er den Brunnen Rechobot, wäre auch mal ein schöner Name für ein Kind hier in der Gemeinde. Freier Raum bedeutet das. Von dort zog Isaak weiter nach Beersheba. Wäre doch toll, ne? So Peter, Hans, Rechobot, kommt doch mal, Kindergottesdienst. Ja. Ich hoffe, dass keiner Rechobot, ich habe immer so eine Tendenz, in Fettnäpfchen zu treten, wenn ich in Gemeinden predige. Ich hoffe, es gibt niemand hier, der Rechobot heißt. Wenn nicht, I'm sorry. Rechobot. Ich würde auch, wenn ich jemanden beleidigt habe, euch meinen zweiten Namen sagen, der eine absolute Katastrophe ist. Ich weiß nicht, was meine Mutter gedacht hat an dem Tag, an dem sie mich genannt hat. Gernot und dann der zweite Name Elsner. Den verrate ich aber nur den Leuten, die sich jetzt durch Rechobot beleidigt fühlen. Ja. Okay, lass uns mal ganz kurz machen. Also Isaak geht's gut. Isaak ist total gesegnet von Gott. Und dann kommt dieser Moment aber, wo er sieht, alle Quellen, die mein Vater mal gegraben hat, die sind zugeschüttet. Da, wo Wasser rauskommen soll, was seine Herden brauchen, was sein Vieh braucht, das ist zugeschüttet und das ist ein Problem. Jetzt lass mich nochmal ein bisschen auf diese Corona-Krise zurückkommen. Ich habe als junger Mensch mal dieses Buch gelesen von C.S. Lewis, Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Wer kennt das? Das ist so ein Buch, C.S. Lewis, einer der bekanntesten christlichen Denker. Und der hat mal so ein fiktives Buch geschrieben, wenn so ein Oberdämon sich mit einem Unterdämon unterhalten würde, was der Oberdämon dem Unterdämon für Tipps geben würde, um die Menschen vom Glauben abzubringen. Fand ich richtig cool. Wenn man das liest, kriegt man so ein Gefühl dafür, was so die Strategien sind, mit denen der Feind uns irgendwie vom lebendigen Wasser abtrennen will. Und dann habe ich so überlegt, ja, ich hätte auch Bock, jetzt mal heute so eine Predigt zu predigen. Und ich würde sie nennen, was würde ich tun, wenn ich der Teufel wäre? Ist ja mal interessant, sich da so reinzuversetzen. Also wenn ich der Teufel wäre und es wäre meine Strategie, euch alle lahmzulegen, euch vom lebendigen Wasser zu entfernen, eure Quellen und Brunnen zuzubuddeln, also symbolisch gesprochen, wie würde ich vorgehen? Ist ja mal interessant, sich das zu überlegen. Und jetzt die Corona-Krise, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, die hat der Teufel gebracht. Ich glaube, das wäre mir jetzt fern, aber wo ich mir sicher bin, ist, der Teufel benutzt die Corona-Krise, um dich und mich lahmzulegen. Und ich habe so überlegt, wenn ich jetzt ein Stratege wäre, also was ich versuchen würde, ich würde versuchen, das Volk Gottes passiv zu machen, in so eine Konsumhaltung zu bringen. Ja? Sitz da halt, guck vor, Platz warm gehalten, manchmal auch nur die Couch warm gehalten. Aber ansonsten schalte ich die einfach in Autopilot, so Passivität. Und dann habe ich gemerkt, Corona-Krise ist ja schon fies. Ne? Das Erste, was dann kam, ist irgendwie so eine Angst auf, Menschen zu begegnen und ihnen zu dienen. Auf einmal haben die Leute Angst gekriegt, ich könnte mich anstecken, das könnte tödlich sein. Wir haben sowieso Masken aufgehabt, das mag vielleicht auch an gewissen Stellen eine gute Sache gewesen sein, weiß ich nicht. Aber irgendwie Distanz. Ich kann meinem Nachbarn nicht mehr begegnen. Ich kann an der Kasse 2 Meter Abstand, ja, bloß nicht jemand zu nahe kommen. Wenn jemand Hilfe hat, bestenfalls stelle ich dem was vor die Tür, dass ich ihm nicht begegnen muss. Aber eigentlich sollte ich das Haus gar nicht mehr verlassen. Und zum Teil war das ja auch etwas, was uns von außen aufgetragen wurde. Aber ich habe auf einmal so gemerkt, boah, du kommst in so eine Passivität rein. Und jetzt habe ich ja noch einen Dienst zu verantworten gehabt. Wir machen Missionseinsätze in die ganze Welt. Da habe ich gesagt, ja Gott, was soll ich denn jetzt machen? Also wenn ich dem jetzt allen nachgehe, dann müssen wir alles, was wir tun, zusammenstreichen, gar nichts mehr machen, den Kopf in den Sand stecken und warten, bis es 2 Jahre später ist. Und wir haben jetzt noch so eine gewisse Autonomie gehabt, wo wir sagen konnten, ey, wir können entscheiden, was wir weiter fortsetzen und was nicht. Aber ich habe gemerkt, so in der Gemeinde um mich herum, und es hat auch selber mit mir was gemacht, das hat mich so in so eine, ich habe dauernd die Information von außen gekriegt, das Beste, was du tun kannst, ist gar nichts. Einfach nur da sitzen und warten, bis es vorbei ist. Aber so funktioniert Reich Gottes nicht. Ich habe dann in der Kirchengeschichte nachgelesen, ne? Die Gemeinde Jesu ist immer dann zu Hochtouren aufgelaufen, wenn die Krise am schlimmsten war. Wenn die Pest ganz Europa weggerafft hat, dann waren es die Christen, die gesagt haben, wir gehen dorthin, wenn notwendig, stecken uns zur Not auch selbst an und helfen den Menschen. Aber der Impuls von außen kam, don't do anything, lass es alles bleiben, mach gar nichts mehr. Gottesdienste am besten lassen. Irgendwann kam dann sogar noch so ein bisschen von kirchlicher Seite das Doktrin auf, ein Akt der Nächstenliebe ist, wenn du Menschen nicht begegnest. Und ich so, hä? Und dann sehe ich im Internet, Facebook, like, gucke ich, wer liked denn das? Alles Christen! What? Also ich würde die Gemeinde Jesu so eine Passivität reinbringen. Dann, was der Teufel auch liebt, ist, wenn unsere Beziehungen abkühlen. Also du musst dir nicht unbedingt Feind sein, es reicht eigentlich, wenn man gleichgültig miteinander ist. Ist ja auch so ein Satz, ne? Irgendwie das Gegenteil von Lieben. Oder das größte Gegenteil von Lieben ist eigentlich nicht Hassen, sondern es ist Gleichgültigkeit. Wenn du dich über deinen Mann aufregst, das heißt, irgendwie entsteht da noch eine Beziehung. Aber wenn es dir irgendwann vollkommen egal ist, was der macht, dann ist deine Beziehung tot. Versteht ihr das? Und ich habe so gemerkt, in dieser ganzen Corona-Zeit, die wir jetzt hinter uns haben, Beziehungen sind so abgekühlt. Da sind Leute, die waren beste Freunde, die reden nicht mehr miteinander, weil der andere eine andere Meinung zu der Geschichte hatte. Du bist dir nicht mehr begegnet, hab's gerade schon gesagt, ein Hauskreis anzugehen, das war undenkbar. Beziehungen sind einfach zerbrochen oder haben sich auseinandergelebt. Es gibt Leute, die waren hier in der Gemeinde immer, jede Woche, du weißt gar nicht mehr, wo die sind. Irgendwie ist was verloren gegangen. Man ist im Streit oder abgekühlt, bei manchen natürlich nicht, aber so eine Tendenz Und ich habe so gedacht, wenn ich der Teufel wäre, das ist genau das, was ich wollte. Und dann schließt sich da ja an, so der Teufel liebt es, wenn Uneinheit und Streit herrscht. Das ist ja genau das, wenn du morgens mit deinem Mann oder deiner Frau noch Streit hast, hast du keinen Bock in den Gottesdienst zu kommen. Wenn du in Uneinheit und Streit lebst, dann ist das nicht gleichbedeutend mit, ich tue irgendwelche Riesentaten für den Herrn Jesus, weil dir die innere Freiheit dafür fehlt. Und deswegen weiß der Teufel, wenn ich es schaffe, Unheil und Streit ins Herz reinzubringen, dann lähme ich den Leib Christi. Und diese Corona-Krise und alle anderen Krisen, die sich jetzt anschließen, die sind Exemplare, Paradebeispiele dafür, wie man sich in die Haare kriegen kann über Dinge, die für Christen eigentlich nebensächlich sein sollten. Wir alle haben politische Meinungen oder Meinungen zu Krisen, aber es sollte doch neben unserer Meinung etwas geben, was eine weit höhere Priorität hat, und das ist, dass wir Reich Gottes denken. Fragen, wie können wir Menschen erreichen, wie können wir ihnen dienen? Und dann, ganz, ganz viel später, kommen deine politischen Meinungen. Seid ihr da? Ja? Und dann eine weitere Strategie, und dann bin ich auch schon fertig damit. Das ist irgendwie so eine Selbstbezogenheit, die Einzug nimmt. Viele Leute, die haben dann auch die Pause erstmal genossen in der Corona-Zeit, so ging es mir auch. Ne? Irgendwie mal, ich hatte so das Gefühl, auf einmal macht die ganze Welt einen Monat Ferien. Also so irgendwie 2020, das war der Traum, die Kinder gingen nicht in die Schule, du konntest nirgendwo hin und im ersten Monat war das wie so ein bisschen Paradies. Und dann aber haben die Leute gemerkt, ey, man kann Gottesdienst auch von zu Hause gucken, im Schlafanzug. Und das ist total in Ordnung, das darf man mal machen, ja, irgendwie, das ist überhaupt kein Problem, aber wenn du das halt nur noch machst, dann geht dir irgendwann der Bezug zu den Menschen verloren, weil Gemeinde ist ja nicht, sich einen Input zu besorgen, sondern lebendige Steine miteinander zu sein. Naja, und dann merkst du auf einmal, ja, die letzten Jahre habe ich schon viel gemacht. Und die Pause kommt mir gerade recht und wenn es jetzt wieder losgeht, und das ist auch, ich will da nicht nur irgendwie das irgendwie negativ darstellen, dann ist ja auch gut, sich mal zu überlegen, möchte ich in den gleichen Rhythmus zurück, in dem ich vorher war. Ich finde, das gehört zum Reflektieren dazu und das ist eine gute Sache. Aber irgendwie, manche Menschen haben dann auch festgestellt, krass, ich mache ja gar nichts mehr und ich habe auf gar nichts mehr Lust und mitbauen ist mir viel zu anstrengend und jetzt geht's erstmal um dich und dann kommt diese große Stimme in deinem Kopf, das hast du verdient. Jetzt denkst mal an dich, keiner denkt an dich und wenn du das nicht machst, dann macht's keiner. Und wisst ihr, da mag ja manchmal auch was Wahres dran sein, ne? Aber für manche ist das wirklich der Schachmattzug gewesen. Es geht nur noch um dich. Und ich glaube, wenn der Teufel das schafft, so einen Anlass wie eine Krise zu nutzen, um dich in Passivität zu bringen, in abgekühlte Beziehungen, in Uneinheit und in Selbstbezogenheit, weißt du, was da passiert? Da ist ein Brunnen. Und der läuft, ne? Wie in Abrahams Zeiten. Einfach mal kurz Schalter an und das Ding sprudelt. Und der Teufel, der macht sich nachts auf den Weg, ohne dass du es merkst. Hier ist dein lebendiges Wasser, deine lebendige Geistlichkeit, die Gemeinde, dein Bibellesen, die Beziehungen, in denen du drinstehst, wo du gehalten wirst, dein Dienstauftrag, alles, was Wasser spendet in deinem Leben. Und der kommt nachts. Der buddelt dir das zu. Und jetzt ist ja so, da unten läuft ja immer noch Wasser. Das ist ja nicht so, dass das Wasser weg wäre. Das Grundwasser ist ja immer noch da. Aber keiner kann mehr von trinken, auch du nicht mehr. Für euch Teenager, ich weiß, ihr tut euch schwer mit dem Brunnenvergleich. Ich übersetze es mal. Stellt euch vor, es gibt Glasfaser im Schwarzwald und Mama macht's WLAN aus. Jetzt habe ich ja gesagt, dass mir dieses Wort so wichtig war, dass ihr die alten Quellen wieder entdecken sollt. Und ich glaube, jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass Gott hier in der Gemeinde in Altensteig Dinge angelegt hat. Das sind Quellen, aus denen ihr selber trinkt, aber darüber hinaus auch noch viele andere Menschen in unserer Region und wahrscheinlich auch in unserem ganzen Land und darüber hinaus in vielen anderen Ländern. Guck mal, wer war Abraham? Abraham war derjenige, der ursprünglich die Quellen gelegt hat, um die es hier geht in der Geschichte. Und Abraham, das war kein perfekter Mann. Überleg mal, der hat seine eigene Frau als Schwester ausgegeben und hat sie verhökert an so einen fremden König, vor dem er Angst hatte. Dann hat er sich eine zweite Frau gesucht, weil er dann doch irgendwie gezweifelt hat, dass Gott seine Verheißungen wahrmacht. Also der war bestimmt nicht perfekt, aber er war von Gott gebraucht. Er war der, der damals die Quellen ausgehoben hat, die Brunnen ausgehoben hat. Und dann gibt es diesen Moment, wo Abraham in der Wüste ist und Gott macht ihm eine krasse Verheißung. Könnt ihr nachlesen, 1. Mose 12. Da redet Gott zu ihm und sagt, ich will, dass du ausziehst in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann sagt er zu Abraham, Abraham, ich will dich segnen. Alle, die dich segnen, werden gesegnet sein. Alle, die sich gegen dich stellen, die werden das zu spüren kriegen. Ich werde deinen Namen groß machen. Ich werde dafür sorgen, dass dein Name bekannt ist. Er ist der Vater des Glaubens. Ja? Richtiger Glaubensmensch bis heute im Neuen Testament. Wir besinnen uns auf Abraham. Und dann sagt er noch was Entscheidendes. Er sagt, durch die Generationen, die durch dich kommen werden, sagt Gott zu ihm, werden alle Nationen der Erde gesegnet. Also hier steht Abraham vollkommen überfordert in der Wüste, einfach nur ein Hirte mit seinen Tieren. Und Gott sagt, ich werde dafür sorgen, dass alle Nationen der Erde, das sind wir heute, dass wir gesegnet werden durch das, was mit Abraham beginnt. Und jetzt war vollkommen klar, damit das eine Fortsetzung finden konnte, brauchte Abraham Kinder. Also es musste ja praktisch ein Nachkommen geben und Nachkommen, dass daraus die ganzen Nationen der Welt gesegnet werden sollen. Also hier war etwas angelegt im Erbe von Abraham. Gott ist mit ihm, Gottes Segen ist auf ihm. Sein Name wird groß sein, alle Nationen der Erde werden gesegnet werden. Das ist das Erbe, in das Isaak hineingekommen ist. Und damit Abraham das leben konnte, hat er Brunnen ausgegraben, weil sonst wäre seine Mannschaft gleich tot gewesen. So, jetzt komme ich dazu. Hier in Altensteig, so wie ich das beurteilen kann, sind von Gott Dinge angelegt. Von Urher. Guck mal, ich habe einfach mal nur darüber nachgedacht. JMS, so heißt der Laden ja hier. Ja? Für was steht denn das? Jugend, Missions- und Sozialwerk. Jugend, Mission, Sozial. Das ist der Name, den ihr euch gegeben habt. Jugend. Ich saß hier auf dem Boden. Da, ungefähr da, Manasse, ne? Da saß ich. Beim Jugendtag und 700 Jugendliche waren hier drin, die sind alle zum Essen gegangen. Ich saß da verzweifelt auf der Suche nach dem Heiligen Geist. Dann kam da so ein junger Kerl zu mir, hat mir die Hände aufgelegt und zum ersten Mal in meinem Leben hat es mich komplett durchströmt und hat mein Leben verändert. Ganz Baden-Württemberg ist hierher gepilgert zu euren Jugendevents. Da gab es noch keine HSN in Stuttgart. Das war hier, auf diesem Boden. Heute Morgen sitze ich mit jemand da in der Begrüßungszeit, da sagt mir die Frau, ich bin seit über 25 Jahren in der Gemeinde und ich bin hierher gezogen von einem anderen Teil von Deutschland, weil der Ruf, dass die Jugendarbeit hier in der Gemeinde so gut ist und da wollte ich meine Kinder hinbringen. Ey, come on, du ziehst vom anderen Ende Deutschlands hierher, weil die Jugendarbeit hier so gut ist. Wisst ihr, dass ihr die erste christliche Boy-Group rausgebracht habt hier in Altensteig? Und hier standen die Teenies, das war vor Backstreet Boys und New Kids on the Block. Und die sind fast in Ohnmacht gefallen mit ihren 14, weil da die drei auf der, nee, vier waren es, die vier auf der Bühne hier die Show abgezogen haben. Normal. Holy Spirit Night, Holy Spirit Night. Jeder spricht von Stuttgart. Welche Gemeinde hat wie ein Uhrwerk Jahr für Jahr Holy Spirit Nights gemacht? Come on. Den Markus habe ich kennengelernt damals, ne, da kamen sie auf die Jugendkonferenz nach Karlsruhe und es war zum Tränen rührend. Da waren die 15-Jährigen und die haben gesagt, ich bin verantwortlich für die 12-Jährigen und die 12-Jährigen für die 9-Jährigen und die 7-Jährigen für die 3-Jährigen. Nee, das funktioniert nicht mehr, aber... Und du wusstest, das funktioniert, es ist so ein Wert, junge Leute in Jüngerschaft zu nehmen, dass die für Jesus brennen. It's alive, es lebt hier in eurer Gemeinde und es ist da und bestimmt gab es mal Hochs und Runter, aber es ist angelegt. Es ist angelegt. Das ist ein Ort, wo junge Menschen wachsen, zu Leiter werden und die Welt verändern. Es ist hier, es ist Quelle, es ist Erbe. Guck mal, das Ganze mit der Missionsarbeit. Ihr habt Zeiten gehabt hier und es ist ja auch okay, wenn man Dinge umstrukturiert und so weiter, aber ihr habt mehr Missionare aus eurer Gemeinde ausgesandt als manches Missionswerk, wo das die einzige Beschäftigung ist. Da gibt es Arbeiten in den Philippinen, in anderen Ländern, da kommen Leute durch eure Gemeinde, die hier durchlaufen, die Missionare werden. Es ist einfach da. Das hat sich niemand ausgedacht. Es ist angelegt. Es ist die ursprüngliche DNA. Dass das Evangelium rauskommt ins ganze Land, damals die Fernseharbeit, ihr seid ein Leuchtturm für die Region, Lobpreis, die Bands, die rausgegangen sind, die Qualität, die ihr auf der Bühne habt, Deeper, Glory Camps, Konferenzen, das sind alles Impulse, die es ins Land gehen. Gebet, so viel mehr. Hier in eurer Gemeinde sind Dinge angelegt. Und meine Frage war jetzt, wie viel hat der Teufel geschafft, in dieser Corona-Krise zuzuschütten? Es wird ihm nie gelingen, die unterliegenden Quellen, die angelegt sind, auszulöschen. Aber was er machen kann, ist, er kann buddeln und buddeln und buddeln und draufkippen. Und wenn wir das geschehen lassen, wenn wir nicht sagen, Moment mal, jetzt ist genug Sand drauf, jetzt müssen wir mal wieder frei buddeln hier, dann kann es sein, dass Dinge angelegt sind und dass sie aber sich nicht mehr voll entfalten können. Aber der Ruf Gottes, der bleibt. Egal, ob Isaak die Quellen ausgebuddelt hätte oder nicht, das Erbe, das er von Abraham bekommen hatte, das war da. Seid ihr noch hier? Wenn wir jetzt nach Mallorca gehen zum Beispiel, das hat mich so fasziniert. Ich war damals im Studium und ich musste eine Missionsbiografie lesen und über irgendeinen Menschen in der Kirchengeschichte ein Book Report schreiben, Bücherreport oder so. Und dann kam ich auf einen Mann namens Ramon Llull. Das war der Erste, der jemals auf die Idee kam, dass man den Muslimen auch nicht die Köpfe einschlagen könnte, sondern sie vielleicht auch lieben. Zeit von den Kreuzzügen und so. Wisst ihr, wo dieser Ramon Llull herkam? Aus Malle! Der hat tatsächlich an der Steilküste ein Kloster hingebaut, wo der junge Männer eingeladen hat, Arabisch zu lernen, Koran und Bibel. Dann hat er sie auf ein Schiff gepackt und hat sie rüber nach Nordafrika geschickt. Und von dem Typ steht eine fette Statue direkt vor der Kathedrale im Zentrum von Palma. Super Geschichte. Er selber war kein Held. Der hat dann irgendwann gedacht, wenn ich die jungen Männer hinschicke, müsste ich ja auch mal in die muslimische Welt gehen. Hat er das Schiff beladen lassen mit all seinem Besitz, hat über Nacht so Schiss gekriegt, dass er am nächsten Tag alles wieder ausgeladen hat. Dann hat er sich ein halbes Jahr so geschämt, dass er sich versteckt hat, nochmals Schiff beladen, nächsten Tag nochmal alles ausgepackt. Beim dritten Mal ist er gegangen. Und wenn wir jetzt nach Mallorca gehen und eine Missionsschule starten und immer mit unseren Leuten an diesen Ort gehen, dann sagen wir zu ihnen, Leute, ihr steht auf heiligem Boden. Hier haben junge Männer aufs Meer rausgeguckt und haben gesagt, wir werden die islamische Welt erreichen. Und da steht ihr jetzt. Und diese Quellen sind angelegt. Es ist Erbe angelegt. Ihr Lieben, ich habe so mir drei kurze Punkte überlegt, was ich euch gerne mitgeben möchte. Das erste, das hat eine persönliche Dimension und es hat eine Gemeindedimension. Erstens, wenn du merkst, dass in den letzten Jahren etwas zugeschüttet wurde in deinem Leben, persönlich oder vom Erbe der Gemeinde, dann fang doch mal an den offensichtlichen Stellen an und dann beginn mit dem Ausgraben. Da, wo zugeschüttet wurde, kann man auch mit ein bisschen Kraft sagen, den Sand, den holen wir wieder raus. Bis der Brunnen wieder sprudelt. Da hat jemand richtig viel Arbeit investiert. Ich glaube, wir sollten das würdigen heute Morgen. Alles, was zugeschüttet wurde, das kann man auch wieder ausgraben. Ich möchte euch kurz ein bisschen was dazu erzählen. Also, fang doch mal an den offensichtlichen Stellen an. Was ist in der Gemeinde offensichtlich, was angelegt ist? Was ist in deinem Leben offensichtlich, wo du das Wasser herbekommen hast? Wir waren letztes Jahr als Familie auf einer Auszeit und ich habe gemerkt, das ABC von dem, was es bedeutet, an der Quelle zu leben, ist mir in meinem Leben ein bisschen verloren gegangen. Mein Bibellesen ist sehr beschränkt gewesen auf, wenn ich halt predigen muss, mache ich das. Meine persönlichen Gebetszeiten war so eine Liste runterrattern, was Gott bitte für mich tun sollte. Evangelisation, ja klar, wenn ich mich auf einem Einsatz befinde oder auf einer Bühne stehe, aber was mit normalen Menschen? Also das eigentlich, wo man so ein bisschen den geistlichen Puls fühlen kann, wie lebendig bist du wirklich, habe ich gemerkt, habe ich Nachholbedarf. Und als wir dann auf diese Reise gegangen sind, das war so für mich so eine Zeit, wo ich von allen Verpflichtungen befreit war. Das heißt, ich musste kein frommes Programm machen aus Berufswegen. Da habe ich gesagt, Jesus, ich will dich wieder neu entdecken. Und dann habe ich für mich gesagt, Jesus, auf dieser Reise sind mir eigentlich nur vier Dinge wichtig für mich persönlich. Ich möchte meine Bibel lesen und das mit Freude. Ich möchte zu dir kommen und mich mit dir unterhalten und dir sagen, wie es mir geht und deine Stimme hören. Ich möchte so gut ich kann meine Familie lieben und natürlich auch noch andere Menschen. Und ich möchte einfach wieder mit Leuten über Jesus reden. Nicht, weil ich muss oder das mein Beruf ist, sondern weil ich einfach Anlässe nutze. Und ich glaube, dann wird es mir richtig gut gehen. Habe ich mir eine neue Bibel gekauft. Die hier. Und Holzstifte. Und ich habe gedacht, ach, ich will mal wieder so wie als ich 19 war, einfach in meiner Bibel rummalen. Ohne System. Also nicht jetzt rot, Liebe Gottes und blau der Himmel und grün das Gras. Also da kann ich ja auch schon, wir sind ja deutsch, da kann ich ja auch schon wieder eine Doktorarbeit draus machen. Und soll ich den Vers jetzt rot oder blau anmalen? Keine Ahnung. Ach komm, dann lasse ich es gleich. Sondern ich habe einfach Buntstifte genommen und ich habe da rumgemalt und so wie es mir halt gerade kam. Wenn mir braun gerade gefallen hat, braun und gelb und grün, und dann habe ich auch mir keinen Stress gemacht. Habe ich gesagt, ich lese jeden Tag in meiner Bibel, habe da rumgemalt und Notizen reingemacht und kleine Bildchen gemalt. Vollkommen egal, einfach mit dem Wort Gottes interagieren, und ich habe so eine Freude gekriegt. Irgendwann habe ich dann diese Videos von Bible Tunes wieder ausgepackt. Ich weiß nicht, Bible Project, kennt ihr die? 5 Minuten guckt man das an und dann kriegt man die komplette Zusammenfassung. Da habe ich gedacht, ach, das ist ja interessant. Und dann habe ich mal ein Kapitel gelesen, mal 4, mal nur 3 Verse. Habe ich aufgeschrieben, was ich denke, dass Gott zu mir redet. Und ich habe auf einmal wieder richtig Lust gekriegt am Bibellesen, und es tut mir so gut. Und das ist mir in den letzten 1/4 Jahren auch dann jetzt nicht mehr abhanden gekommen. Und dann irgendwie das Coole mit Jesus reden. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Arten. Ne? Ich bin so groß geworden, also erstmal ganz ohne großen christlichen Einfluss. Dann war ich in der charismatischen Bibelschule, war immer alles laut. Alle 20 Sekunden hat einer einen prophetischen Eindruck gehabt. Und das Lobpreisteam konnte nie länger als ein Refrain spielen, weil dann wieder ein Neuer kam, der irgendwas von Gott hatte. Und dann Gebet und laut in Sprachen. Und immer hat es gedonnert und geblitzt. Und es kam mir entgegen. Ich habe das geliebt. Ja, irgendwie das ist meine Kultur, ich bin so, und fand es krass und Gott und übernatürlich und yeah. Das hat mich richtig begeistert. Das war so mein Zugang zu Gott. Gut, dann irgendwann ist mir bewusst geworden, es gibt auch andere Traditionen, die rechnen wirklich damit, dass Gott heute noch durch die Bibel spricht. Ne? Also soll es ja geben. Und dass es gut ist, die Bibel anzugucken, die ernst zu nehmen, was da drin steht, und Gott redet durch sein Wort. Auf einmal wird dir was lebendig. Und für mich war das wirklich dann auch so, als ich auf der Reise war, ne, ich habe diese Momente gehabt, wo Gott einfach auf so charismatische Weise geredet hat, mit Bildern und mit Eindrücken und mit krassen Lobpreiszeiten. Und dann auf einmal bist du Gott nah und er gibt dir so einen Download ins Herz. Aber dann gibt es auch die Momente, wo ich dann in einem Gebetsraum saß und ich habe meine Bibel gelesen, und auf einmal ist mir der Text entgegengesprungen, weil ich mal wieder Bibel gelesen habe und damit gerechnet habe, dass Gott zu mir reden will. Wir können ja Bibel lesen, um Predigen vorzubereiten, aus intellektuellem Interesse, um was zu verstehen. Oder weil Gott zu dir reden will. Revolutionär. Und jetzt habe ich aus meiner Reise so ein 20-seitiges Dokument, und da sind so Bibelstellen drin, wo ich weiß, an dem Tag hat Gott zu mir gesprochen, und das it means the world to me. Und dann irgendwann kam ich in eine Mentoring-Gruppe, das war schon vor ein paar Jahren, und die waren so kontemplativ drauf. Wisst ihr das, so einfach still sitzen und da sitzen und nichts tun und dann Gott hören? Das ist die pure Folter. Wenn du das machst, ey, du brauchst erstmal eine halbe Stunde, damit dein Kopf aufhört zu rasen. Aber diesen Moment zu erleben, wo du einfach ruhig wirst vor Gott, wo alles zur Ruhe kommt. Und gestern haben wir über Elia gesprochen, auf einmal kommt das leise Säuseln in dir. Ne? Und neben dem Bibellesen Gott wieder reden zu hören. Ich habe ja auch Gott gesucht für die Zeit, die jetzt in meinem Leben kommt. Wir brauchen ja auch immer wieder Ausrichtung, Erneuerung. Und da brauchen wir das Reden Gottes. Und das war wie eine Quelle, die wieder aufgegraben wurde. Und dann kamen wir an, unsere erste Reise war in die Dominikanische Republik. Wir konnten nicht nach Amerika einreisen. Da musste man 2 Wochen vorher in einem Nicht-EU-Land sein. Kam ich in der Domrep an, war der Reinfall unseres Lebens. Wir kamen nach Punta Cana, einer der schönsten Strände der Welt. Da hat sich das Seetang 2 Meter hoch gestapelt. Und ich habe gedacht, oh, die armen Touristen, ey, die jetzt ihr ganzes Geld ausgegeben haben, hier 2 Wochen zu sein, und die haben im puren Gestank Urlaub gemacht. Ich habe morgens Jetlag gehabt, bin ich an den Strand, und da waren um 7 Uhr morgens schon die Leute, die Bänke und so aufgebaut haben. Dann bin ich immer hin, ich kann Spanisch und so, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Und dann die Leute, die sind ja nicht wie in Deutschland so, ne? Sondern die reden ja mit dir. Und dann kam ich morgens um 8 wieder in meine Hütte und ich hatte schon einfach mit 3 Leuten am Strand über Jesus geredet. Und dann im Hotelpool mit dem Mormonen und mit der Frau an der Kasse und einfach überall. Und das hat mich mit so einer Freude erfüllt, dass ich einfach gesagt habe, ich suche keine Bühne oder irgendeinen Anlass, sondern ich lebe einfach meinen Alltag. Und wo wir Menschen begegnen, rede ich über Jesus. Und ich habe das Gefühl gehabt, wie wenn eine riesige Quelle in meinem Leben freigesetzt wurde. Und dann das mit der Familie lieben, das kann ich euch nur empfehlen. Das sagt ja sogar Petrus mal, ne, zu uns Männern, wenn du nicht vollkommen bescheuert bist, dann lieb deine Frau richtig, weil dann geht es dir selber gut. Die moderne Version davon ist Happy Wife, Happy Life. You know? Das ist wirklich, das ist, wenn du dir selber was Gutes tun willst, sei nett zu deiner Familie, weil dann sind die vielleicht auch nett zu dir. Und das ist ja auch, ey, komm Leute, mal ganz ehrlich, wenn zu Hause Stress ist und Stunk geht, da hast du ja keinen Bock auf irgendwas anderes. Das raubt dir die Freude und die Energie. Und wenn zu Hause mal alle nett sind, ja, deine Teenager sich im Griff haben und du dich selbst und die Atmosphäre ist schön, da ist doch das Leben auch gleich schöner, oder? Weil es ist ja so, du kannst am schönsten Traumstand der Welt sein, wenn du rumstreitest, ist alles Kacke. Und du kannst hier im Schwarzwald sitzen, ja, also im Slum und wenn ihr euch gut versteht, dann ist trotzdem gut. Ja, jetzt kommt ja die Zeit wieder, wo es um 2:30 dunkel wird hier. Und wenn dann der letzte Schnee im Mai fällt, dann macht man sich auch so seine Gedanken. Aber wenn man mit den Menschen, mit denen man umgeben ist, wenn man die liebt, ne, und wenn man sich in der Gemeinde liebt und miteinander liebt, dann merkst du, ey, das ist wirklich so, dass das Wasser sprudelt. Ihr Lieben, ich möchte zum Schluss kommen. Meine Frage an euch und an dich ist, welche Quellen gilt es ganz persönlich und welche als Gemeinde neu zu entdecken? Für mich war das, was es bedeutet hat, Brunnen, irgendwie den Sand zu entfernen, dass es wieder fließt. Für mich war das Bibellesen, Jesus suchen, Menschen lieben und von Jesus erzählen. Ganz persönlich, hat mich revived, hat mich erweckt. Als Gemeinde ist es, glaube ich, eine Kollektivsache. Da geht es darum, gemeinsam zu fragen, gemeinsam hinzuhören, gemeinsam zu schauen, gemeinsam zu beten und gemeinsam zu Schlussfolgerungen zu kommen. Ich habe gerade dieses Buch gelesen von Pete Craig, A Guide for Hearing the Voice of God for Normal People. Also so eine Anleitung, um die Stimme Gottes zu hören für normale Menschen, also die da sich nicht super leicht mit tun. Und dann hat er da im Zuge dessen gesagt, eigentlich sollte doch die Hauptaufgabe von geistlichen Leitern, Hauskreisleiter, Kinderleiter, Pastoren, Missionswerkleiter, die Hauptaufgabe sollte doch sein, die Hauptkompetenz sollte sein, die Stimme Gottes zu hören. Und oftmals kompensieren wir Stimme Gottes suchen und hören mit beschäftigt sein. Wir lieben das ja auch als Deutsche. 5 Schritte zum die und da, ne? 6 Schritte zum Erfolg, die 3 Prinzipien, dann passiert das. Ist alles gut. Aber am Ende sind wir ja ein geistgeleitetes Volk von einem Gott, der sprechen möchte. Und deswegen muss das ganz oben auf unserer Prioritätenliste stehen, die Stimme Gottes zu hören und aus diesem Hören heraus Entscheidungen zu treffen. Und ich bin super dankbar für jeden Einzelnen von euch, der hier sitzt. Ich bin super dankbar für diese Gemeinde. Und mein Gebet ist, dass alles, was angelegt wurde hier durch die Gründungsgeneration und was schon so viel Segen fürs ganze Land gebracht hat, dass das mit jeder neuen Generation, und Isaak war die Next Generation, dass es immer wieder belebt wird. Und dann steht hier, nachdem sie ganz viel gebuddelt haben, auf einmal war der Moment gekommen, wo weiter Raum entstanden ist. Viele Leute konnten sich ansiedeln, viele sind satt geworden, viele konnten Wasser trinken. Und ich glaube, dass es das ist, was Gott für euch hat in den nächsten Jahren, für dich persönlich und für euch als Gemeinde, dass ganz, ganz viele Leute hier trinken dürfen und satt werden. Amen. Alright. Lobpreisteam, darf ich euch bitten, nochmal zu kommen? Thank you, danke. Auch auf die Gefahr hin, dass ich eure schöne Bühne jetzt mit Sand versau, ich stelle mich jetzt mal hier mit der Schaufel hin. Ich möchte dich einfach bitten, dir mal vorzustellen, dass du heute Morgen diese Schaufel in der Hand hast. Und die hat Gott dir gegeben, damit du buddeln kannst. Und das hier, das ist dein Brunnen, aus dem du trinkst. Meine erste Frage an dich heute Morgen ist, wie sieht's aus? Hat der Feind es geschafft, deine Brunnen zuzubuddeln? Mit Passivität, mit Streit, mit Selbstbezogenheit? Wie sieht's um deinen Brunnen aus, deinen ganz persönlichen Brunnen? Sprudelt's da? Oder ist es dran, heute Morgen zu sagen, ich nehme die Schaufel und ich fange an, den Sand zu entfernen, den Staub, den Dreck, damit das Wasser, das drunter immer noch fließt, dass das wieder sprudeln kann und ich satt werde und damit auch andere. Ihr lieben Mamas und lieben Papas, ihr lieben großen Schwestern und große Brüder, eure Families brauchen das, dass eure Quelle sprudelt. Ihr großen Schwestern und großen Brüder, ihr habt so einen Einfluss auf eure jüngeren Geschwister. Das soll euch nicht unter Stress setzen, kein Druck, aber es ist so. Die gucken ja, was ihr macht. Wenn du voll im Saft stehst mit Jesus, dann kann deine kleine Schwester auch mal nerven und du bist trotzdem freundlich und das merkt sie sich. Nicht sofort, aber irgendwann erinnert sie sich dran, wie die war. Ihr lieben Eltern und Großeltern, wenn wir unsere Brunnen einfach zubuddeln lassen und wir stehen nicht im Saft, dann fehlt uns die Geduld, dann fehlt uns die Liebe, dann fehlt uns die Frische und die Freundlichkeit und das merken die anderen um uns herum. Das ist das Beste, was du für deine Familie tun kannst, dass du selber gefüllt bist mit Wasser. Es geht nicht nur um dich, es geht auch um die nachfolgenden Generationen. Wie sieht es mit deinem Brunnen aus? Und wenn du merkst, er ist zugeschüttet, was willst du heute Morgen für eine Entscheidung treffen, an welcher Stelle du sagst, das erlaube ich nicht länger, dass Philister meinen Brunnen zumachen. Und wenn sie es gemacht haben, dann buddel ich es wieder frei. Wo greift es in deinem Leben? Ich möchte euch ermutigen, einfach jetzt mal mit mir aufzustehen. Wir wollen noch mal in eine Zeit gehen von ein, zwei Liedern Lobpreis. Und ich würde mir wünschen, dass das jetzt ein Moment ist, heute Morgen, wo du mit Jesus ins Gespräch gehst und sagst, Herr, genau das ist mein Bereich. Ich nehme die Schaufel und ich schaufel frei. Wenn du heute Morgen das Gefühl hast, dass du sagst, ich erstick unter Sand, ich brauche echt einen Bautrupp, der mir hilft, dann möchte ich dich ermutigen, dass du auf die Leute zugehst, die es hier in der Gemeinde gibt und die mit dir beten. Manchmal liegt da zu viel Sand. Und es braucht Hilfe, es braucht einen Trupp, der mitbuddelt. Kriegst du es nicht allein freigebuddelt. Aber dann meld dich doch. Seid ihr da? Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt kommst, dass du die Atmosphäre übernimmst, Heiliger Geist. Und wir wollen dich preisen, Jesus, für die Quellen, die in uns angelegt sind, die in der Gemeinde angelegt sind. Und Herr, lass das Wunder geschehen, dass heute Morgen wir wieder Zugang finden zu diesem Wasser und das Leben von vielen Menschen verändert wird durch diesen Botschaft und diesen Gottesdienst. Komm, Heiliger Geist, sprich du jetzt zu jedem Einzelnen. Wirke du. Leg frei. Lass das Wasser, Jesus, wieder sprudeln.